Werbung.
In unserem Podcast geht es oft darum, welche Spuren Menschen hinterlassen und wie es der Polizei gelingt, damit Kriminalfälle zu lösen. Doch nicht nur Verbrecher hinterlassen Spuren, sondern wir alle. Und es sind nicht immer nur die Guten, die wissen wollen, was wir so tun, zum Beispiel im Netz. Wer im Café WLAN surft, im Hotel streamt oder unterwegs mal eben etwas googelt, der gibt dabei mehr Preis, als man denkt. Wer interessiert sich dafür? Wer greift darauf zu? Meistens niemand. Aber manchmal vielleicht doch irgendjemand. Und hier kommt NordVPN ins Spiel. NordVPN verschlüsselt die Internetverbindung zuverlässig und automatisch, egal wo man sich gerade befindet. Die eigene IP-Adresse bleibt verborgen und NordVPN hilft außerdem, Phishing, Betrug und Schadsoftware zu vermeiden. Dank eines integrierten Antivirus der neuesten Generation. Mit über 9400 Servern in 137 Ländern lässt sich der virtuelle Standort ganz einfach ändern. Und das auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig, ob Smartphone, Laptop oder Tablet. Die Verbindung stellt sich auf Wunsch automatisch her. Einmal eingerichtet, läuft NordVPN einfach im Hintergrund, ohne dass man groß etwas tun muss. Wer es erstmal testen möchte, es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den exklusiven NordVPN-Deal gibt es unter nordvpn.com/spuren mit Rabatt und 4 extra Monaten auf die 2 Jahrespakete. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung.
Werbung Ende.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Reinhard S. steht erfolgreich im Leben. Er ist PR-Manager, Familienvater und besitzt eine schicke Wohnung in Wien. Und dann, eines Tages, kauft er sich eine Axt und erschlägt seine Frau, seine Tochter, seine Eltern und den Schwiegervater. Der Grund, den er dafür nennt, ist philosophischer Natur. Er wollte ihnen Kummer ersparen, denn das Leben ist in Wahrheit ohnehin sinnlos und nur voller unnötigen Leids. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche mit der renommierten Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit über ihre stundenlangen Gespräche mit diesem Fünffachmörder. Eine Warnung, es geht in diesem Podcast auch um das Thema Suizid. Willkommen bei Spurensuche. Heute sitze ich in Wien in der Stadt Sigmund Freuds bei einer der prominentesten psychiatrischen Gutachterinnen Österreichs, Sigrun Rosmanit. Hallo Frau Dr. Rosmanit.
Schönen guten Tag.
Ist immer ein bisschen sonderbar, dass man die Leute im Podcast in ihrem eigenen Zuhause willkommen heißt. Ja, in der Stadt Freuds, habe ich ja schon gesagt, spielt die Psychoanalyse in Ihrer gerichtspsychiatrischen Arbeit eine Rolle? Weil man, die Justiz will es ja gerne lieber ein bisschen handfest. Kann man da was mit dem Unbewussten, dem Ödipus-Komplex und Projektionen etwas anfangen? So der Mensch als ein Wesen, das von Mächten gesteuert wird, zu denen er selber teilweise gar keinen Zugang hat?
Also mir ist es immer wichtig, neben der klassisch-psychiatrischen Beurteilung auch den Menschen und seine Antriebe, auch die unbewussten Anteile zu beleuchten. Aber das darf natürlich in einem Gutachten nicht überdimensionale Ausmaße erreichen und darf schon gar nicht irgendwas verharmlosen und so erklären, als ob es gewissermaßen nur unbewusst gewesen wäre. Wir Gutachter dürfen nicht die besseren Richter in Weiß sein.
Gleichzeitig müssen Sie natürlich auch ein bisschen in die trüben Bereiche blicken, ne?
Wir sollten auch in die trüben Bereiche blicken und ich sage mir immer, wenn jemand begutachtet wird, dann möchte ich zumindest verstehen, wie ist diese Tat einzuordnen, wie ist es dazu gekommen? Und dazu muss ich natürlich neben meiner klassisch-forensisch-psychiatrischen und kriminalprognostischen Beurteilung eine psychodynamische Perspektive einfließen lassen.
Also psychodynamische Perspektive heißt im klassisch-psychoanalytischen Sinne, was
das heißt nicht
waltet da in diesem Menschen für Dinge, die auch gegeneinander strömen?
Das heißt, ein Blick auf die Antriebe des Menschen, auf wie sind Menschen geworden, wie kommt es zu dieser Tat, wie ist ihr unbewusstes Beziehungsverhalten, was steuert sie im Leben und wie nehmen sie sich selbst wahr? Also ich mache nicht klassische Psychoanalyse, ich bin auch keine klassische Psychoanalytikerin. Ich habe eine sehr lange tiefenpsychologische Ausbildung. Ich versuche, den Menschen als Ganzes zu erfassen.
Naturgemäß geht es bei uns ja im Podcast eher um die destruktiven Seiten des Menschen, das, was man so das Böse nennt. Böse würden, glaube ich, auch viele den Fall nennen oder vielleicht den Täter nennen, über dessen Taten wir heute sprechen. Das ist wahrscheinlich auch eine der blutigeren ihrer Laufbahn gewesen, oder? Schätze ich mal.
Eine Serientötung. 5 Tötungen eines bis dahin unbescholtenen Mannes, der noch dazu Akademiker war und politisch bekannt ein bisschen, weil er im Parlament gearbeitet hat.
Ich würde den Fall einmal gerne kurz umreißen. Muss da auch Luft holen, auch wenn ich ja doch auch nicht in ihrem Ausmaß, aber doch schon jetzt auch schon einiges mit Kriminalfällen zu tun hatte. Aber der ging mir schon besonders unter die Haut und bin schon sehr neugierig, auch wie Sie uns erklären können, was da vorgefallen ist. Oder wie es dazu kam. 12. Mai 2008, Reinhard S., 39 Jahre alt, ist verheiratet, hat eine 7-jährige Tochter. Er ist ein erfolgreicher PR-Manager und berät auch, wie Sie schon sagten, etliche prominente Politiker der SPÖ, also der österreichischen Sozialdemokraten. Die Familie wohnt in einer schicken Eigentumswohnung im nobelen Wiener Viertel Hietzing. Am Wochenende waren sie alle noch zum Muttertagsausflug im Wienerwald und heute, Montag, 12. Mai, kauft Reinhard S. eine Axt. Dann am nächsten Morgen, 7.30 Uhr, tötet er im Badezimmer seine 42-jährige Ehefrau mit 13 Axthieben gegen den Kopf. Kurz darauf kommt ihm dann seine 7-jährige Tochter im begehbaren Kleiderschrank entgegen. Und dann schlägt er auch mehrfach mit der Axt auf das Kind ein, das sich noch zu wehren versucht. Als das Mädchen am Boden liegt, benutzt der Vater dann eine Säge, um sie endgültig zu töten und will da auch nicht mehr ins Detail gehen, weil es echt also wirklich scheußlich und furchtbar ist. Dann duscht er sich, ruft beim Arbeitgeber seiner Frau an und meldet sie krank. Mit der Axt im Auto fährt er dann 180 Kilometer nach Oberösterreich zu seinen Eltern. Sie essen gemeinsam zu Mittag und danach will die Mutter in der Küche Kirschkuchen für ihn einpacken. Der Vater ist vom Fernseher eingenickt. Als die Mutter den Kirschkuchen einpackt, zieht Reinhard S. die Axt aus seinem Rucksack, schlägt erst auf die Mutter ein, geht dann hoch zum Vater, genau dasselbe. Und während seine Eltern langsam sterben, sitzt der Sohn am Tisch und verfasst Abschiedsbriefe an seine Geschwister. Fährt er weiter. Gegen 17 Uhr kommt er bei seinem 80-jährigen Schwiegervater an, trinken Limonade, unterhalten sich ein bisschen. 19 Uhr dreht sich der alte Mann zum Abwasch um und als er ihm den Rücken zukehrt, zieht Reinhard S. wieder die Axt, wieder mit über einem Dutzend Schläge. Bevor er dann geht, sucht er in der Wohnung nach 2 Büchern, die er seinem Schwiegervater geliehen hatte und steckt sie ein. Im Weg zurück nach Wien geht er in ein Bordell, dann später in Wien spricht er eine weitere Prostituierte an und dann will er sich selber töten, auf der Autobahn gegen einen Pfeiler fahren. Aber das macht er dann doch nicht und stattdessen stellt er sich in der folgenden Nacht der Polizei und gibt als Motiv für die 5 Morde an, dass er sich bei Börsenspekulation so sehr verzockt habe, dass er und seine Familie ihm ruiniert erschien und er wollte den allen einfach diese Schande ersparen. Ja, und diesen Mann müssen Sie dann ja einige Zeit später begutachten, um für das Gericht einzuschätzen, ob er zurechnungsfähig und damit schuldfähig ist. Wie gehen Sie rein in so ein Gespräch? Haben Sie da eine besondere Dramaturgie, um das Gegenüber zu öffnen, um da eine Stimmung zu erzeugen? Weiß ich nicht, redet man übers Wetter oder wie der Tag heute so war oder wie das körperliche Befinden ist?
Also ich muss sagen, ich kann da kein Schema jetzt angeben, weil ich das bei jedem anders mache und mich auf mein Gefühl und auf meine langjährige Erfahrung verlasse. Ich frage ganz banal, wie geht es Ihnen heute? Ich stelle mich vor, ich sage aber sofort, dass diese Untersuchung anders ist als sonst Untersuchungen bei Ärzten und von Ärzten, weil ich in meiner Schweigepflicht dem nicht gebunden bin, sondern verpflichtet bin, alles, was mir gesagt wird, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht weiterzugeben. Ich sage das deswegen schon immer im Vorhinein, weil es manchmal vorkommt bei einer sehr guten Gesprächsbasis, dass Täter und Täterinnen mir in der Untersuchung weit mehr erzählen als dem Gericht. Und das ist gewissermaßen eine Situation, die ich nicht möchte, weil es kommt dazu, dass jemand sich in einer Situation, wo entschieden wird, war er zurechnungsfähig, lagen die Voraussetzungen dafür vor oder nicht, dann plötzlich Sachen angibt, die ihm selbst negativ angerechnet werden. Und ich brauche sie nicht, meistens nicht für meine Beurteilung. Und daher sage ich das schon explizit im Vorhinein.
Sie wollen nicht
kein Geständnis.
Der verlängerte Arm der Staatsanwaltschaft diesbezüglich sein.
Ja, auch wenn es immer wieder vorkommt.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich schwer zu vermeiden. Ja. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand wird festgenommen und dann Polizei und Untersuchungen, dann sind Sie wahrscheinlich einer der ersten Menschen, bei denen die das Gefühl haben, okay, jetzt hört mir jemand zu, der nicht urteilt über mich.
Ja, ich gehe hinein und das ist vielleicht mein größtes Potenzial, was ich für diesen Beruf auch habe, dass ich lasse mich einfach führen. Ich lasse mich mitreißen, ich gehe mit hinein und mich leitet mein eigenes Staunen. Ja. Also es ist eine gewisse Spannung da. Ich stelle das oft fest, ich vergesse die Zeit. Dann sitze ich da 4 Stunden in dieser eiskalten Zelle und habe die Zeit komplett übersehen und bin ganz in der Welt des anderen drinnen.
Was aber auch belastend sein kann, oder?
Das ist belastend. Ich diktiere dann meistens das, was ich fühle, das, was ich höre. Und bin sicher danach für 1-2 Stunden, manchmal auch viel länger, nicht offen, jetzt über irgendwas ganz anderes zu sprechen oder mich mit jemandem zu beschäftigen. Hat mir meine Familie immer wieder angelastet, mit Recht, muss ich sagen. Ja, ich habe auch 3 Kinder und die haben dann hin und wieder gesagt, lass die Mami, sie schaut wieder ins Leere. Und das war so eine Sache, die sie gut beobachtet haben. Also so geht es mir dann, aber nur so kann ich den Menschen erfassen.
Bevor wir in Ihre Exploration gehen, wie muss man sich diesen Moment vorstellen, als Sie ihm das erste Mal gegenüber saßen?
Er wird mir vorgeführt in einer Untersuchungszelle, die karg, klein, nicht einladend ist. Als größte Diskrepanz im Augenblick fiel mir auf, dass dieser Mann eigentlich unscheinbar, fast ängstlich, gehemmt auf mich wirkt und ich Schwierigkeiten habe, die 5 Tötungen, die ich aus dem Gerichtsakt und aus der Tatortmappe gekannt habe, mit ihm in Verbindung zu bringen. Es ist keine Emotion da. Er ist aber eigentlich angenehm bei der Untersuchung.
Also nicht aggressiv, nicht
abweisend. Nicht aggressiv, wird tagelang untersucht. Bedankt sich für das Gespräch jedes Mal. Erzählt seine Gedanken. Zu den Tötungen wirken die Gedanken eigentlich einfach im Vergleich zum sonstigen Philosophieren, was wir auch gemacht haben. Wozu lebt der Mensch? Was ist der Sinn des Lebens? Und all das hat sich mir so eingeprägt. Ein sehr gut ausgestatteter und gebildeter Mensch, der letztlich mit einer Axt oder Hacke aus dem Baumarkt diese 5 Tötungen fast in identer Art und Weise durchführt.
Werbung.
Spurensuche-HörerInnen kennen vielleicht diesen Moment. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. So schnell wie möglich. Zum Beispiel direkt nach der Landung, wenn das Flugzeug am Gate steht und man eigentlich nur die nächste Folge starten möchte. Aber das Netz streikt, kein Signal, kein WLAN und die Roaming-Gebühren sind atemberaubend. Für solche Momente gibt es Saily. Sally von den Machern von NordVPN ist ein eSIM-Service. Das bedeutet, kein physischer SIM-Kartentausch mehr, keine lästige Suche nach einem lokalen Anbieter am Flughafen, einfach die App herunterladen, das passende Datenpaket auswählen und Sally aktiviert sich automatisch nach der Ankunft. Sally bietet Datenpakete für über 200 Ziele weltweit, ob Kurztrip oder Langzeittour. Sally bietet flexible Pakete für jede Reiseart und jedes Budget. Und wer unterwegs auch auf Sicherheit achten möchte, Werbe-, Tracker- und Malware-Schutz sind inklusive. Also kein Stress mehr mit Roaming-Paketen, kein verzweifeltes WLAN-Suchen in Flughafencafés, einfach landen, einschalten, weiterhören. Mit dem Code SPUREN, kleingeschrieben, gibt es 15% Rabatt auf das erste Sally eSIM-Datenpaket. Einfach die Sally-App herunterladen und den Code beim Checkout eingeben oder direkt zu sally.com/spuren gehen. Den Link gibt es auch in den Shownotes.
Es sprang Ihnen auch ins Auge, diese Diskrepanz. Mhm. Und das war ja, glaube ich, auch dann auch damals, als der Fall in die Medien kam, auch so bei oberflächlicher Betrachtung dieses, oh Gott, ein PR-Manager und dann dieses, ich meine, jedes Verbrechen ist archaisch, aber mit der Axt, diese archaische Tat. Können Sie mir noch ein bisschen mehr erzählen über den Menschen, ja, den man vor der Tat wohl gesehen hat?
PR-Manager, unauffällig. Vielleicht könnte man sagen, ein gehemmter Mensch, der sehr innig mit seiner Mutter verbunden sich fühlte, gut angepasst war, aber immer einen Bereich gehabt haben dürfte, den er nur für sich gehabt hat. Mich hat er ganz kurz einmal hineinschauen lassen, dass er schon lange Börsengeschäfte gemacht hat, aber niemanden davon erzählt hat. Er hat das so geschildert, wie er immer wieder auch Momente gebraucht hat, wo er so das Gefühl hat, dieses Thrills, dieses etwas Verbotenes tun, über die Stränge schlagen, über eine Grenze gehen, wo er so ein angepasster Mensch sonst war. Und eigentlich wirkte er aggressionsgehemmt.
Aber er stand auch eben nach außen sehr erfolgreich eigentlich im Leben, ne?
Wobei er selbst, und das war auch eine der Diskrepanzen, die ich mir gemerkt habe, er selbst hat immer beteuert, Erfolg, Karriere, Geld zählt für ihn alles nichts. Er hat eigentlich nur wollen, dass es allen gut geht und mit Geld kann man sich halt das Leben richten. Aber er selbst hat im Leben gewissermaßen vom Lebenssinn her nicht Fuß gefasst.
Lassen Sie uns doch mal dazu gehen, erstmal zum Motiv oder zu den Beweggründen. Er hat eben geäußert, es seien diese Spekulationen gewesen, die seien schiefgegangen. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er dann 350.000 Euro Schulden.
Ja, er hat spekuliert und er hat das auch so genannt, dass er gewissermaßen dieses prickelnde Gefühl des Risikos so geliebt hat. Hätte man ihm nicht angesehen und hat ihm auch niemand angesehen. Was ich weiß, er hat es auch so berichtet, hat niemand gewusst, dass er so spekuliert. Nämlich mit so hohen Einsätzen spekuliert. Und er hat diesen Verlust gemacht und nun setzt etwas ein. Und da, glaube ich, kommt auch seine Lebensgrundhaltung jetzt zum Tragen. Er hat sich gedacht, also jetzt ist alles dahin. Ich muss das zahlen, das heißt, wir müssen diese Wohnung hier aufgeben. Wenn wir diese Wohnung hier aufgeben, geht auch die Ehe kaputt, weil meine Frau wird das nicht ertragen, dass durch mich verursacht jetzt die Familie in Armut stürzt. Wenn meine Frau das nicht erträgt, dann ist meine Tochter doch sehr arm. Und meine Tochter möchte ich auch nicht leiden sehen. Und wenn die Frau leidet und die Tochter leidet, leiden auch meine Eltern. Und dann leidet auch der Vater meiner Frau. Und so ist dieser Zirkelschluss entstanden, dass er alle töten muss und sich auch töten wollte.
So sagt er es, so hat er es geschildert.
Ja.
Haben Sie ihm das abgenommen? Ich kann dieses Dilemma nachvollziehen. Ne? Und du hast es dann auch noch so im Verborgenen gemacht. Ist vielleicht ein bisschen schambesetzt, dass du eigentlich ja so ein super seriöser Mensch sein möchtest. In Wahrheit machst du dann heimlich Pokerspielchen an der Börse. Mhm. Dass man das nicht zeigen will und ja, dass dieser Schaden, dass es natürlich auch ein Absturz ist, aber dieses Argument, ich will sie eigentlich nur vor, aus Gutherz, aus Mitgefühl, ich will sie vor Leid bewahren, scheint mir schwierig.
Wenn man das beleuchtet, könnte man natürlich ganz klar am Punkt bringen und sagen, er selbst hätte es nicht ausgehalten. als Loser, als Verlierer dazustehen, der durch ungeschicktes Zocken alles vernichtet, nicht? Die Familie um alles bringt. Und der wollte, könnte man ganz klar natürlich bejahen, sich selbst das auch ersparen. Es kommt aber hier schon seine Lebensgrundhaltung hinein. Er hat mir erzählt, er hat schon als Kind Selbstmordgedanken gehabt. Aha. In Situationen, wo er das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Als junger Mann und dann als Erwachsener war er ein Anhänger der Philosophie des Emil Cioran. Das ist ein Philosoph, der verfasst hat, dass es im Leben keinen Sinn gibt. Das ist ein Nachteil, geboren zu werden. Es ist eigentlich zum Verzweifeln. Die Menschen konstruieren sich halt etwas, aber der Tod kommt sowieso. Und das hat er auch immer wieder betont. Ich habe dann wahrscheinlich nur Leid erspart und mir auch Leid erspart. Ob ich jetzt ins Gefängnis gehe, das ist zwar blöd und ich hätte mich doch umbringen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie er sich umbringen hätte wollen damals. Das ist eine makabre Art. Er hatte nämlich 10 Messer, wollte er mitnehmen und die wollte er in einem Rucksack geben. Den Rucksack wollte er sich umschnallen nach den Tötungen und wollte dann gegen ein Hindernis fahren, sodass diese Messer ihn durchbohren. Ja, also so grauenvoll, wie er die anderen getötet hat, wollte er auch sich töten. Er hat letztlich nur 3 Messer mitgenommen und war nicht imstande dazu. Man könnte sagen, Selbstmitleid, was wir gar nicht so selten bei Menschen haben, die Angehörige mitnehmen, also beim erweiterten Mord, beziehungsweise in seltenen Fällen auch beim erweiterten Selbstmord, wenn eine Krankheit dahinter steckt, aber da weniger, aber beim erweiterten Mord reicht die Energie für die Selbsttötung oft nicht mehr aus oder das Mitleid ist mit sich selbst zu hoch, sage ich jetzt einmal. Das hat er mir, darüber haben wir diskutiert.
Was lag bei ihm vor dann? Also,
er
hatte eine Hemmung.
Er hatte eine Hemmung gehabt und hat gemerkt, dass er immer dann, wenn er ansetzt, das Lenkrad verreißt.
Er saß schon im Auto.
Ja, der saß schon im Auto. Hat
er den Rucksack umgeschnallt?
Ja, aber nur mit 3 Messern. Er hat das nicht gemacht, weil er wahrgenommen hat, dass wenn man die Angehörigen getötet hat, haben die so lange nachgeröchelt. Und er hat sich gedacht, am Ende überlebe ich oder wenn ich nicht oder kaum überlebe, muss ich auch so lange röcheln. Und das soll ihn, wie er es halt berichtet hat, davon abgehalten haben. Ist aber so ein Beispiel dieses Alles oder Nichts, wie eben auch Emil Cioran das so beschreibt. Das war so sein im Leben eigentlich das, was er auch gemeint hat. Das Leben ist eigentlich, bringt nur Leid und je früher der Tod kommt, umso besser ist es. Ich habe ihn auf Widersprüche aufmerksam gemacht und gesagt, eigentümlich, warum zocken Sie dann so intensiv? Da stirbt man ja schneller, wenn man weniger hat, wahrscheinlich, nicht? Und er hat gesagt, ja, das waren so 2 Welten. Man sieht auch die Spaltung, die dann so in ihm aufgebrochen ist. Einerseits diese Risikobereitschaft und andererseits dieses Handeln im Alles oder Nichts. Dazwischen hat es keinen Graubereich gegeben, keine konstruktive Bewältigung. Man hätte sagen können, ja, ich habe jetzt 350.000 Euro Schulden und wir werden das irgendwie lösen, ich werde mich dem stellen. Nein, das hat er nicht gekonnt. Also meine Beurteilung war, er selber hätte es nicht ertragen, die Scham war zu hoch.
Obwohl ihm eigentlich nach seiner Philosophie alles wurscht war.
Wo ihm alles wurscht war, ja. Und ich habe noch einen bisschen makabern Scherz gemacht und gesagt, schauen Sie, was Sie mir erzählen, spielt doch keine Rolle, ob Sie ein Loser im Leben waren oder nicht. Da hätten Sie ja gleich sagen können, naja, der Tod kommt vielleicht jetzt früher, wenn es uns noch schlechter geht. Und da hat er gelächelt, hat gesagt, ja, Sie haben mir schon einmal gesagt, ich habe offenbar viel Selbstmitleid, mehr als mit den anderen, ich Mitleid gehabt habe. Und das stimmt, er hat mit sich viel Selbstmitleid gehabt. Ja, wir haben auch diverses, ich habe mich gewundert und das habe ich angesprochen, weil ich es wissen wollte, warum er eigentlich in ein Bordell gegangen ist. Da hat er eigentlich keine passende Antwort gehabt, sondern eine Antwort, wo ich etwas innegehalten habe, weil sie so eigentlich ganz verkehrt war. Naja, hat er gesagt, Sie legen vielleicht auch Wert, dass Sie nach etwas Spannendem, nach etwas Anstrengendem sich ein Glas Wein einschenken. Da habe ich nichts mehr darauf gesagt, weil das so daneben war, dieser Vergleich.
Okay, also zur Druckabfuhr
hat. Ja, man hätte sich überlegen können, ob er eigentlich gedacht hat, das hat er nicht formuliert und auch nicht beantwortet, ob er sich entspannen wollte, um dann doch gezielt seine Selbsttötung herbeizuführen. Ja?
Aber wie hat er ihn auch vor diesem Hintergrund sein Leben bis dahin erklärt? Weil er schien ja dann doch durchaus nach außen orientiert, im Beruf, so klang das, also für jemanden, bei dem eh nichts einen Wert hat, der dann auch ja eigentlich keine Werte haben dürfte. Nach seiner Philosophie hat er ja dann doch sehr stark nach äußeren Ansprüchen gestrebt.
Ich glaube, die Philosophie hat er sich gefunden, weil er eben ein Mensch war, der in sich nicht glücklich war. Mhm. Er hat sich auch so geschildert. Ein Kind, das schon Selbstmordgedanken hat. Er hat wieder voller Selbstmitleid mir dargelegt, dass er einen 2 Jahre älteren Bruder hat. Der hätte ihn schon, als die Mutter mit ihm nach der Geburt nach Hause gekommen ist, abgewatscht und hat ihn immer sekiert. Also er war immer Opfer. Er war attackiert, schikaniert, ja. Hat ihn das Leben zur Hölle gemacht. Er hat sich so als Opfer jetzt dargestellt, als kindliches Opfer. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Er hat den Vater als alkoholkrank geschildert und die Mutter als überängstlich, ständig bemüht, ihn vor dem Unheil der Welt zu schützen. Er hat auch lebensbegleitend eine sehr enge Mutterbeziehung gehabt und hat mir erzählt, am schwierigsten war die Tötung der Tochter und der Mutter. Ja?
Also der eigenen Mutter.
Der eigenen Mutter. Von der Frau hat er gar nicht so erzählt, dass das so schwierig gewesen wäre. Aber er hat so aus seinem Leben berichtet, dass das alles einfach so halt so Handlungsweisen gewesen sind, dass er sich etwas gestaltet und dass er genauso das Leben schon vorher gefühlt hat, wie er dann in dieser Philosophie gefunden hat. Ja? Ich glaube, er hat es so genannt, die Philosophie des Ciorano hat ihn gefunden, diese Philosophie des Nichts, dieses nihilistisch-existenzialistisch-nihilistische, nicht? Und hat ihn genannt, den Schopenhauer des 20. Jahrhunderts. Der Tod wäre sowieso gekommen für seine Angehörigen. Jetzt hat er halt den Tod etwas vorweggenommen und ihnen damit Leid erspart. Das war natürlich eine vor dem eigenen Gewissen ausgestaltete Darstellung der Taten, die es ihm vielleicht erleichtert hat, das anzunehmen. Ja.
Die Philosophie, nämlich, also ja, auch eine Krücke dann für ihn.
Genau.
Aber die ihn das ganze Leben schon irgendwie begleitet zu haben scheint.
Was mich erstaunt hat, ist, dass er eigentlich nicht gefühlsmäßig reagiert hat. Er hat um keinen Angehörigen in keiner der Untersuchungssitzungen geweint. Er hat, solange ich ihn untersucht habe, auch nicht wirklich gesagt, ja, das war ja unnotwendig. Was, diese 350.000 sind ja nicht, so viel. Ja. Ich habe das nie erlebt, sondern er hat das völlig sachlich, er hat auf alles, was ich gefragt habe, geantwortet und hat völlig sachlich das dargelegt, hat natürlich dann eine Rechtfertigung für sich selbst auch in dieser Philosophie gefunden, ja.
Aber hatten Sie mal so einen Moment, wo Reue vielleicht ein Thema war oder eben auch Mitgefühl? Na, das eine ist ja diese höhere Theorie, die er sich da wohl aufgegriffen und gestaltet hat, was Abstraktes, aber das andere ist ja das Konkrete. Er hat ja nicht nur deren Leben beendet, sondern er hat ihnen in diesen Momenten ja wirklich entsetzliches Leid zugefügt. Mhm. Also das waren ja jeweils für alle schmerzliche Tötungen, überraschend aus dem Nix, zog sich aber lange hin. Das heißt, sie werden auch furchtbare Angst zu den Schmerzen gehabt haben. Also das.
Er hat es anders dargestellt.
Ja.
Er hat es dargestellt, er hat deswegen so heftig und so vielzählig hingeschlagen, damit sie nicht spüren. Und mein Eindruck war, dass er sich schon bei jeder Tat am Tatort distanziert hat. Er hat die Leiche der Ehefrau und auch die anderen zugedeckt. Wir könnten sagen, wenn wir es kriminalpsychologisch betrachten, es ist wie eine Distanzierung vor Ort. Er hat der Tochter Stofftiere hingelegt. Mhm. Und wir nennen das Undoing. Es ist wie ein Ungeschehen machen oder um Verzeihung bitten, dass er das machen muss. Aber hat sich schon nicht alles vor Ort erledigt. Der Mein Eindruck war, er ist von den Tatorten weggegangen. Das Werk war geschehen. Er war jetzt zwar noch am Leben und nimmt jetzt alles auf sich. Das ist auch kein Leben mehr, hat er mir gesagt. Ja? Also Reue habe ich nie gesehen.
Das ist auch kein Leben mehr, hat er gesagt, in Bezug auf seine Familie.
Auf seinen bevorstehenden Gefängnisaufenthalt.
Also auf seinen bevorstehenden Gefängnisaufenthalt.
Es ist ja auf der Hand gelegen, dass jemand, der 5 Menschen tötet, eine lebenslängliche Freiheitsstrafe bekommt. Es sei denn, er hat sie in einem krankhaften Geisteszustand getötet. Und das ist vielleicht für viele Menschen immer erstaunlich. Reinhard S. hat keine Geisteskrankheit im engeren Sinn gehabt.
Ja, da kommen wir später am Schluss dazu. Aber wie hat er die Momente geschildert? Also er hat das ja erlebt. Mhm. Da muss ihn ja etliches an, eine Wucht an Gefühlen von Menschen, die ihm ganz nahe standen. Mhm. Also ob er, wäre dann, ist auch gleich die nächste Frage, ob er sie wirklich liebte, wie auch immer man diese Beziehung nennen kann. Aber Menschen, die ihm wirklich nahe standen und die bringen ihm furchtbarste Gefühle, die haben Angst vor ihm, die haben Schmerzen, die leiden. Also bei der 7-jährigen Tochter, wie hat er diese Momente geschildert? Wie hat er die wahrgenommen?
Also er hat sie so geschildert, dass er jeden eigentlich überrascht hat. Die Frau soll einen einzigen Schrei von sich gegeben haben. Sie ist im Badezimmer gestanden und er hat sie attackiert und sie hat einen einzigen Schrei von sich gegeben, den die Tochter im Nebenzimmer gehört hat. Und die Tochter wollte zur Mutter laufen. Was ist denn passiert, Mama? Und er hat die Tochter aber auch sofort so heftig, dass sie alle Leichen, also alle späteren Leichen, alle Angehörigen, so hat er es geschildert. Und auch der Gerichtsmediziner hat das so bestätigt, waren also sehr rasch bewusstlos. Er hat so heftig zugeschlagen und er hat auch geschildert, dass die Tochter sich zwar gewehrt hat, ganz kurz, aber durch die Heftigkeit bewusstlos geworden ist. Und er hat dann ja, was sie angeschnitten haben, werde ich auch nicht ausführen, er wollte nur sicher sein. Und so hat er auch die Heftigkeit seiner Attacken argumentiert, dass sie sicher alle tot sind, dass es schmerzlos sein soll. Deswegen dieses Übertöten. Übertöten kommt ja sehr häufig bei Beziehungstötungen vor. Wenn wir das betrachten wollen, welchem Gemütszustand sind Menschen, die Tötungshandlungen vollziehen, gibt es unterschiedliche. Den Gemütszustand, den Reinhard S. mir geschildert hat und den ich auch ihn gefragt habe, ob das stimmt, wie ich das wahrnehme, nennen wir affektisoliert. Das heißt, hier ist das Gefühl völlig ausgeblendet, es wird gehandelt und die Vorgabe ist eine innere Notwendigkeit. Und damit sind keine Gefühle mehr da. Der Mensch funktioniert und spürt sich nicht, außer dass es Stress ist. Wir wissen ja von Menschen, die schwere Gewaltdelikte verüben, dass sie unter enormen Stress sind. Ja, manche verlieren sogar Hahn und Stuhl. Das ist nicht so bekannt, hat er mir nicht erzählt. Aber er hat sich auch als gewissermaßen schon unter Druck gefühlt. Gefühle hat er keine gehabt. Er hat das alles ausgespart. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, waren sie überhaupt vorher da oder hat er alle nur benutzt für sein Funktionieren?
Also es klingt so ein bisschen wie ein Einsatz. Ne? Mhm. Wenn man jetzt auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, Rettungskräfte und so weiter, aber ich blende jetzt alles auf und ich muss funktionieren. Und so hat er das erlebt oder zumindest dargestellt. Ja. Wie war sein Verhältnis zu der Familie vorher? Vorher schon kurz angerissen, Liebe, liebte er
also,
seine
was er
Tochter, seine Frau,
geschildert
seine
hat, liebte er sein Kind. Ja. Seine Tochter war das Liebste, was er gehabt hat. Er liebte symbiotisch, könnten wir sagen, innig verschmolzen seine Mutter, die immer ängstlich, auch depressiv dann zunehmend war, die immer schützen wollte vor allem und auch schützen wollte, dass jetzt beispielsweise das Kind tot ist, die Enkelin tot ist oder auch die Schwiegertochter.
Das ist so eine Spirale.
Also, das ist so eine Spirale, aus der ist er nicht mehr herausgekommen. Also das habe ich nachvollziehen können, wie er mir das geschildert hat, insbesondere wie er die Tötung des Kindes geschildert hat. Die Beziehung mit seiner Ehefrau habe ich auf einer abstrakten Ebene gesehen. Ich habe da nichts gefühlt. Ich habe mich gefragt, wer diese Beziehung eigentlich mehr gewünscht sich hat. Da hat er mir keine klare Antwort gegeben, indirekt zu verstehen, seine Frau. Und das war für mich sehr schlüssig. Ich habe wohl das Gefühl gehabt, dass er haben möchte, dass es ihr gut geht. Aber ich habe das Gefühl von Zuwendung, von Gefühl, von Liebesgefühl nicht gespürt und auch nicht formuliert bekommen. Das habe ich bei der Tochter sehr wohl wahrgenommen und auch bei der Mutter.
Wie kann das aber dann über sich bringen? Ich meine, Liebe ist eh, oder in Gefühle, glaube ich, generell. Ne? Wer weiß, was Liebe ist? Ich weiß nur, wie ich das Gefühl bei mir bezeichne und wie es andere,
also
aber.
Ich muss sagen, für meinen Berufsalltag als Strafgerichtsgutachterin, ich höre das nicht selten, aus Liebe töten, um jemanden ein Leid zu ersparen, um jemanden vor etwas zu bewahren. Und so hat er es auch dargelegt. Nach bestem Wissen, was für sie das Beste wäre, was ja ohne die seine Anmaßung schon ist, für die Familienangehörigen zu entscheiden, was das Beste für sie jetzt ist, eigentlich war es das Beste für ihn. Das Auslöschen dieses Problems, was so schamhaft scheinbar für ihn war, ist leider einhergegangen mit einer Fünffachtötung und letztlich nach vielen Jahren auch mit seiner.
Genau, er hat sich dann später auch selbst das Leben genommen. Wie muss man sich dieses Familienleben vorher vorstellen? Er hat es nicht die ganze Zeit des Beisammenseins und 7 Jahre im Leben seiner Tochter darüber nachgedacht, sie zu töten, aber trotzdem findet er alles sinnlos?
Also ich glaube, dass er gut funktioniert hat und dass er jemand war, der sich den Wünschen und Forderungen seiner Frau einfach untergeben hat und einigermaßen sie zufriedenstellen wollte. Die Tochter hat er als Teil von sich erlebt, an der ist er sehr gehangen. Wie die Mutter, diese beiden waren nachvollziehbar. Zum Vater habe ich keinen Bezug gespürt, den hat er gewissermaßen nur mitgenommen nach seiner Diktion, dass nicht der dann auch noch leidet, wenn er allein überbleibt. Auch beim Schwiegervater habe ich nichts gespürt. Nun ist das Schützen vor Leid eigentlich paradox, wenn man sie töten muss. Und das hat er wieder nicht so eingesehen, sondern hat das ihm gerechtfertigt, dass ein Scheidungskind, bis seine Tochter sicher geworden wäre, ein Rucksack fürs Leben ist und dass er dem Kind damit wahnsinnig viel angetan hätte und.
Ich meine, es ist in dem Kontext ist das Wort ja vielleicht sogar sehr zutreffend, auch wenn es zynisch klingt, aber es ist ein Totschlagsargument, dieser Nihilismus. Da kann man ja
alles rechtfertigen.
Kann man alles rechtfertigen, aber
wir haben uns auch immer wieder im Kreis gedreht bei dieser Philosophie, weil letztlich war das ja immer wieder dasselbe, nicht? Dass der eine muss gehen, weil er leidet, wenn der andere stirbt.
Verleiht einem eigentlich unglaubliche Macht,
ja,
diese
natürlich.
Philosophie zu haben. Man
ja,
kann ja,
ja natürlich.
Wirklich jeden abperlen, in jeder Situation abperlen lassen. Und, und gleichzeitig ist man noch wahnsinnig bescheidener, weil man ja nichts will vom Leben.
Genau. So hat er sich dargestellt, nicht? Es für ihn hätte es nichts gemacht, wenn sie den materiellen Reichtum verloren hätten. Er braucht das ohne dies alles nicht. Das habe ich ihm bis zu einem gewissen Punkt auch geglaubt. Der Frau, die diese Ansprüche gestellt hat, so hat er es vermittelt, hat er das erfüllen wollen. Sie hat ihm, glaube ich, wohl auch Halt und Struktur im Leben gegeben. Inwieweit sie wirklich ihm nahe gekommen ist, das weiß ich nicht. Ich habe es für mich bezweifelt.
Hat er denn über Gefühle überhaupt gesprochen? Die Philosophie, das rein kognitiv Abstrakte, ja, aber
nein.
Gibt über ja auch Gefühle.
Er hat ab und zu, weil ich gesagt habe, affektneutral, wenn er über seine Tochter gesprochen hat, habe ich doch in Erinnerung, dass er berührt war. Und weil ich ihn konfrontiert damit habe, mit seiner Anmaßung, warum er eigentlich annimmt, dass dieses Kind keine Zukunft vor sich hat. Seine einengende Perspektive muss ja nicht auf das Kind übertragen werden. Da hat er nicht mitkönnen. da war er fast zwanghaft festgefroren, dass das ganz klar so gekommen wäre, wie er das sich immer wieder ausgemalt hat, nämlich schlecht. Also das ist mir aufgefallen, dieses nicht, wie soll ich sagen, sich gar nicht zu einer anderen Perspektive verleiten lassen, wobei man sagen muss, in dieser Untersuchungssituation, in der Untersuchungshaft, haben ja Menschen auch nicht die Wahl, sich jetzt zu einer anderen Perspektive verleiten zu lassen, weil sie müssen mit diesen Daten ja auch überleben.
Mhm. Also es ist auch dann ein Schutz. Also wenn ich da hingehe und diese Perspektive einnehme, dann fällt alles zusammen, was ich mir
fällt
jetzt
alles zusammen
an Schutzwellen aufgebaut
und
habe.
Und daher war es für mich so erstaunlich, weil ich das nicht angenommen habe, dass er kurz vor dem Schwurgerichtsprozess hat er, wie ich in den Gerichtssaal gekommen bin, mich beschimpft plötzlich. Er hat mich immer hochgelobt, dass es nicht gewusst hat, dass es so jemanden gibt, der mit ihm so sprechen kann und ihn so versteht. Er hat mich beschimpft, dass mein Gutachten 70 Rechtschreibfehler hat und dass es außerdem völlig falsch ist, weil natürlich war er zurechnungsunfähig. Und das hat mich doch erstaunt, muss ich sagen, weil ein paar Wochen zwischen Begutachtung und Schwurgerichtsprozess oder seien es 3 Monate, glaube ich, gewesen, vergangen sind, dass er dann plötzlich sich als zurechnungsunfähig erachtet hat, könnte darauf hinweisen, dass er es nicht mehr verstanden hat.
Wie meinen Sie das?
Dass er, wenn er annimmt, er war zurechnungsunfähig, war irgendwie in einem Zustand, wo er nicht mehr unterscheiden konnte, was ist gut, was ist böse, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und auch danach handeln kann. Ich weiß aber nicht, wodurch das entstanden ist. Sehr lange angehalten kann das vielleicht nicht haben, weil ich habe nie gehört und habe mich doch ein bisschen erkundigt, dass er in der Strafvollzugsanstalt irgendwie auffällig geworden wäre.
Wie ging es denn weiter bei ihm?
Naja, er ist zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das hat er maßlos ungerecht gefunden und hat dann die Strafe abgesessen in einem langstrafigen Haus. Und dort hat er eine bevorzugte Stellung sich erarbeitet, könnte man sagen. Er war einer der Besten, diese Strafvollzugsanstalt ist ein ehemaliges Kloster, wo auch Patres waren, und er hat die Bibliothek übergehabt. Mhm. Etwas, was ihm natürlich sehr gelegen
wieder
ist.
Wieder in seinem Kopf.
Dann. Genau. Und hat so eine bevorzugte Stellung dort gehabt, immer wieder Diskussionen geführt, war natürlich ein super Häftling, überangepasst und hat nie Probleme gehabt. Mein Eindruck war, dass er gar nicht unglücklich war, in dieser überschaubaren, strafstrukturierten Institution aufhältig zu sein, wo er selber entscheiden kann, wie viel, eine Einzelzelle gehabt, wie viel muss er denn mit anderen zusammen sein. Und dass das ganze Konstrukt später zusammengebrochen ist und er einen Suizid gemacht hat, ist daran gelegen, dass er verlegt hätte werden sollen, aber nicht, weil er sich in irgendeiner Weise schlecht aufgeführt hätte, sondern die ganze Strafvollzugsanstalt wurde umgewidmet für Maßnahmenpatienten. Und er war keiner. Er hätte dann in ein 0815 Strafhaus, langstrafigen Haus, überstellt werden sollen. Und das wollte er unter keinen Umständen.
Ohne Bibliothek oder ohne
genau.
Große Bibliothek.
Aber ich habe mir gedacht, wie ich von seinem Suizid erfahren habe, es war wieder eine Situation, die eine Umstellung von ihm verlangt hätte. Und diese Umstellung konnte er später auch nicht bringen. Damals schon nicht mit diesen Verlusten. Und später, wo es einfach um Verlegung in ein anderes Strafhaus gegangen ist, hat er sie auch nicht vollbringen können und auch nicht wollen. Und hier könnten wir wieder von vorn ansetzen. Er hat auch nicht wollen, als Loser dazustehen, der so dumm zockt, dass er 350.000 Euro verzockt und für alle ein Unglück ist, die mit ihm zu tun haben.
Ja, was für eine Widersprüchlichkeit auch. Also ich komme immer wieder auch auf diese Philosophie als Basis auch seines Tun und dieser Taten zurück, ne? Dieses wenn alles egal ist, dann ist das ja eigentlich eine unglaubliche Freiheit und Flexibilität kann das ja einem verschaffen. Und in Wahrheit, also es ist
also frei war der
aus
nie.
Angst.
Nein, frei habe ich ihn nicht erlebt. Ich habe ihn eigentlich eher fast zwanghaft erlebt. Und das dürfte auch gewesen sein, wobei man sagen muss, narzisstische Straftäter, das mag vielleicht erstaunen, sind in Gefängnissen, wenn sie eine bevorzugte Stellung haben, nie auffällig. Sie sind nur auffällig, wenn sie eine Untergeordnete haben und wenn ihnen ein anderer anschafft. Ich habe mich so ein bisschen herumgehört, weil der Fall natürlich mich sehr beschäftigt hat und ich ihn lebensbegleitend weiter mitgenommen habe, dass er auch dort in diesem Strafhaus eine besondere Stellung gehabt hat. Er hat viele Freiheiten gehabt, wenn man von Freiheiten in einem Gefängnis sprechen kann. Er hat also sehr viel gestalten können. Die Patres, die Priester, die dort noch gelebt haben, haben eine freundschaftliche Beziehung zu ihm gehabt. Und ich bin überzeugt, der Großteil hat vergessen, was er gemacht hat und er selber auch.
Wird anregendste Gespräche mit ihm.
So ist es.
Sie sagten schon, Sie haben bei ihm dann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.
Ja.
Vielleicht können Sie einmal generell sagen, was man aus psychiatrischer Sicht darunter versteht. Es ist ja mittlerweile so ein Kampfbegriff geworden bei uns in der Gesellschaft. So manchmal denke ich, so ein Synonym für Arschloch, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber was ist aus wissenschaftlicher Sicht?
Also aus wissenschaftlicher
bedeutet?
Sicht muss man sagen, die narzisstische, also eine Persönlichkeitsstörung hat ja Kriterien, wird sich ja ändern mit dem ICD-11, aber bislang mit der Klassifikation psychischer Störungen der Weltgesundheitsorganisation, dem ICD-10, ist das eine tiefgreifende Störung, die sich auf die Gefühle, auf die Beziehung, auf den Umgang mit anderen bezieht und die den Menschen in Schwierigkeiten bringt, weil in diesen Bereichen inadäquate Beziehungs- und Lösungsmuster vorhanden sind. Es darf keine Störung sein, die gewissermaßen den Nerven- und Geisteskrankheiten nahe kommt, wie einer Schizophrenie oder einem Wahn, sondern hier ist die Realitätswahrnehmung durchaus gegeben, aber die Reaktion darauf ist pathologisch. Ja. Es ist eigentlich eine verschärfte Charaktervariante. Es gibt Abstufungen, wir sagen dann Persönlichkeitsakzentuierungen dazu. Und in noch milderer Form gibt es einen narzisstischen Persönlichkeitsstil. Der hat keine Pathologie.
Irgendeinen Stil haben wir alle.
Den haben wir vielleicht alle oder in gewissen Situationen. Die Persönlichkeitsstörung ist eine Störung, die sich auf den Selbstwert bezieht, die einerseits fast wie eine Plombe, wie ein Größenselbst über eine Selbstunsicherheit oder narzisstische Wunden, Kränkungen, Defiziterfahrungen legt, sich auch abschotten muss, weil so eine hohe Kränkbarkeit besteht vor Kritik, und vor negativen Erfahrungen mit anderen und dem gleich zuvorkommt, indem sie die Meinung entwertet. Also es gilt nichts anderes wirklich als richtig und einzigartig als die eigene Meinung. Reinhard S. war so jemand. Der hatte so auch gemeint, dass seine Meinung richtig ist und die meisten Menschen, die nur nicht annehmen können, weil sie nicht mutig genug sind, hinzuschauen, wieder seine Philosophie und einfach sich einen Lebenssinn basteln. Aber natürlich gibt es auch so Varianten, die er auch anteilsmäßig gehabt hat. So diese Bedürfnislosigkeit hat er mir geschildert. Dann habe ich mich gefragt und ihn gefragt, also bedürfnislos schildern Sie sich jetzt hier, aber wenn ich nach Tötung in ein Bordell gehe und meine Bedürfnisse befriedige, dann glaube ich nicht, dass das so bedürfnislos ist. Und da hat er mir geschildert, das war nur in dieser Ausnahmesituation so. Sonst war er sehr bescheiden und hat also sich zurückgenommen, um in Liebe zu anderen als Diener aufzutreten und die Wünsche der anderen zu befriedigen. Also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung ist auch einhergegangen mit einer gewissen Empathielosigkeit. Er war aber kein kalter Narzisst, sondern er war ein Narzisst, dem man das gar nicht so angesehen hat, dass er nicht wirklich in Beziehung treten kann mit anderen. Er war aber kein Autist. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben, sondern ich habe eine sehr angeregte Gesprächsatmosphäre mit ihm gehabt und auch berührende Punkte mit seiner Tochter angesprochen und mit ihm gefunden. Also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, die hat er sicher lebensbegleitend gehabt und das heißt nicht, nicht, dass jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ein Potenzial hat, zum Fünffachtäter zu werden. Das muss ich gleich sagen, ja. Weil der Kurzschluss liegt nämlich sonst nahe. Es muss überhaupt keine Störung vorhanden sein, wenn jemand tötet, wenn ich das so anmerken darf, auch wenn das vielleicht Ihre Zuhörer entsetzen wird.
Ja, die sind schon, glaube ich, Stammzuhörerinnen sind, glaube ich, schon tiefer im Thema drin. Und auch wenn man jede Tat natürlich für wahnsinnig erachten kann. Ich wollte nochmal kurz zu diesem Thema Narzissmus zurückkommen. Mhm. Man hat das ja eigentlich dann eher auch die Vorstellung, dass es ein sehr lautes Auftreten, ein sehr dominantes Auftreten ist, das Narzissten haben. Schien bei ihm gar nicht so gewesen zu sein.
Nein, hat er nicht gemacht, hat er auch nicht gehabt, hat aber, wenn man ihn direkt angesprochen hat auf Ansichten oder auf etwas, er hat eigentlich zwar vorgegeben, sich so sehr um die anderen zu kümmern, vielleicht um seine engste Familie und um die Mutter, aber sonst habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass der wirklich in Beziehung zu anderen steht. Ja. Er war ein sehr intelligenter Mensch, die Intelligenz war überdurchschnittlich und hat sich auch so gefühlt, er hat einfach sich so auch gefühlt wie jemand, der halt drüber steht, über dem Ganzen und die Flachdenker und die Einfachdenker, nicht, das hat er übrigens auch so genannt, kommen halt bei vielen nicht mit und daher werden auch die seine Taten nicht verstehen, das kann man nur differenziert, hat gemeint, ich werde es verstehen. Im Nachhinein bei der Schwurgerichtsverhandlung hat er offenbar festgestellt, dass auch ich eine Flachdenkerin bin und das nicht verstanden habe und ihn als zurechnungsfähig erachtet habe, aber er hat es zumindest zwischendurch gemeint und er hat also das auch alles narzisstisch gerechtfertigt. Er hat auch so Wunschfantasien gehabt, so dieses narzisstische sich auflösen, wenn das Suizid glückt, dann löst er sich auf, dann ist alles gelöst und dann geht er in einem großen Ganzen auf. Dann habe ich ihn aber zurückholen müssen zum Emil Cioran und sagen, also wo ist das große Ganze? Ist er nur ein Nichts, nicht? Ist er nur dunkel? Wie soll ich das verstehen?
Noch mehr gehalten. Nichts als auf Erden.
Genau. Aber das war schon da so dieser narzisstisch-archaische Rückzug in ein großes Ganzes, wo man nichts mehr muss und alles ohne dies schon gelöst ist und man selber auch gelöst ist. Dass es den Menschen gibt, den Riesenzufall, aber eigentlich ein Unglück, hat er immer gesagt. Also, das habe ich mir auch noch gemerkt, kommt auch aus dieser Philosophie.
Ja, aber schon auch eine große Allmacht, die er sich
dann über eine Philosophie
zuspricht. Ja. War es schwierig, die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit zu beantworten?
Nein, in keiner Weise. Ja? Nein.
Was sind da die Kriterien?
Die Kriterien sind ganz einfach für mich. Ich brauche nur prüfen, war im Tatzeitpunkt oder in den Tatzeitpunkten eines der Merkmale des Paragraphen des österreichischen Strafgesetzbuches vorhanden, der die Zurechnungsunfähigkeit regelt. Lag eine Geisteskrankheit vor. Geisteskrankheit heißt, der Schizophren, wahnhaft, sodass die Realität verzerrt ist, dass er Wahn etwas macht, zum Beispiel. Wenn wir das konstruieren wollten, könnten wir sagen, war der wahnhaft depressiv, das habe ich am Anfang geprüft, dass er alle mitnimmt, erlösen will vor der Apokalypse oder ich weiß nicht was.
Das heißt, wenn er ganz konkret eine Apokalypse vor Augen hat, also eine Wahnvorstellung, dann...
Er nimmt in Liebe alle mit. Gehört zum erweiterten Suizid, hört man aber auch oft beim erweiterten Mord. Ja, hat keine Geisteskrankheit gehabt. Liegt eine äquivalent gleichwertig schwere psychische Störung vor, die sich gezeigt hätte in einem Lebensstil oder in Verhaltensweisen, die einer Geisteskrankheit nahe sind. Hat sich nicht gezeigt. Er hat blendend funktioniert. Mhm. Er hat ja Publizistik studiert gehabt und dann war auch medienwirksam tätig und so weiter. Liegt eine rechtsrelevante Intelligenzminderung vor? In keiner Weise. Ein hochintelligenter Mensch. War er tiefgreifend bewusstseinsgestört? Hat er in einem epileptischen Dämmerzustand gehandelt? War sofort zu beantworten, ganz einfach. Es wäre schwierig vorzustellen gewesen, dass einer 5 Menschen tötet, 3 Tatorte in einem Dämmerzustand produziert.
Dazwischen, glaube, es ging über 10 Stunden hinweg.
Genau, dazwischen Auto fährt, ja, und so weiter. Also die Fragen des Gerichtes waren nicht schwer zu beantworten. Alles andere habe ich gemacht, um den Menschen dem Gericht näher zu bringen. Nur deswegen habe ich so lange mit ihm gesprochen, weil auch ich eigentlich nicht nur kriterienorientiert beurteilt werden möchte, wenn ich irgendwann einmal etwas gemacht hätte oder machen sollte. Die meisten Menschen glauben ja nie, dass sie da solche Taten begehen. Das habe ich ihm immer auch gefragt. Ob er das je angenommen hätte, das hat er klar verneint.
Ich habe noch eine Frage am Schluss. Und ich muss sagen, also, dass dieser Fall mir in seiner Sinnlosigkeit und in seiner Brutalität und Kälte eigentlich überdurchschnittlich unter die Haut ging und einem das Herz auch blutet, wenn man sieht, was er da Menschen, die ihm vertraut haben, an Schmerzen zugefügt hat, ihr Leben beendet hat, spüre ich auch eine gewisse Wut. Und gleichzeitig jedem, dem ich von diesem Fall erzählt habe, sagt er mir, ja, der muss ja verrückt gewesen sein. Es ist total plausibel, was Sie da eben sagen, dass er zurechnungsfähig im juristischen Sinne ist.
Sie auch im medizinischen
Bitte. Aber jetzt steuere ich langsam auf meine Frage zu. Wie gehen Sie als Psychiaterin mit dem Schuldbegriff um? Wir haben ja vorhin schon so Freud im Eingang, der sagte, das Ich ist nicht der Herr im eigenen Hause. Letztlich wissen wir selbst gar nicht so genau, was uns steuert, geschweige denn können wir das, was uns steuert, selbst steuern. Die Neurowissenschaftler haben später auch gesagt,
Entscheidungen sind schon vorprogrammiert im Hirn, nicht? Das wenn es uns bewusst ist, ist alles schon geschehen.
Genau, der deutsche Gerhard Roth sagte, die Annahme, wir seien voll verantwortlich für das, was wir tun, weil wir es ja auch hätten anders machen können, ist aus neurobiologischer Perspektive nicht haltbar und Schuld sei eigentlich nur ein soziales Ritual, weil, Beispiel Reinhard S., er war ein Narzisst, er war zur Empathie nicht fähig, es war seine Persönlichkeit und sein Hirn, die das alles ihn hat tun lassen. Wie können wir ihn für sein Hirn und für seine Persönlichkeit verantwortlich machen? Wie kann man sagen, jemand ist schuld?
Also der Schuldbegriff ist ja nicht etwas, was die forensische Psychiatrie prüft, sondern die Voraussetzungen, die medizinischen, der Schuldfähigkeit. Ja. Und die Voraussetzungen der Schuldfähigkeit sind nur aufgehoben, aus medizinischer, nicht aus philosophischer Sicht, aus psychiatrischer Sicht, wenn eine Geisteskrankheit im engeren Sinne oder eines dieser Merkmale vorliegt und in unmittelbarem Bezug, also unter dem maßgeblichen Einfluss dieser Erkrankung oder dieses Dämmerzustandes oder dieser schweren Intelligenzminderung eine Tat begangen wird. Sonst streifen wir gar nicht an die Schuld an.
Ja, ich verstehe die Kriterien, aber Sie arbeiten ja auch als Therapeutin. Mhm. Und wenn Sie Leute vor sich sitzen haben, behaupte ich jetzt mal, Sie werden so oft Menschen haben, die schädliche Dinge, sei es für sich selber oder für andere tun, die ja nicht kriminell sein müssen. Und Sie wissen es irgendwie auch oder es wird Ihnen immer wieder gespiegelt und Sie können es irgendwie trotzdem nicht anders.
Ich habe nicht die Ansicht, dass Menschen es nicht anders können. Ich habe auch den Neurowissenschaftlern so nicht beipflichten können, weil sie nimmt Menschen aus der völligen Verantwortung. Ich bin da eher mit der ideologischen Philosophie Martin Bubers Verantwortung und Verantwortungsübernahme ist eigentlich der zentrale Begriff im Leben eines Menschen. Wir erleben das ja relativ selten, dass Menschen Verantwortung für ihr Handeln wirklich nehmen. Und auch bei Gericht ist das natürlich so. Also, dass ich nur wie eine Tabula rasa gewissermaßen gesteuert bin und dass es schon im Vorhinein feststeht, wie ich handeln werde und dass mir dann, wenn mir das bewusst wird, ohne dies schon alles entschieden ist, dann muss ich sagen, das kann ich nicht annehmen. So, dann kann ich mir das auch nicht erklären in meiner therapeutischen Arbeit, weil das Wesentlichste, dass Menschen nicht anders handeln können, liegt daran, dass sie gar keine Selbstreflexion haben. Sie können sich gar nicht wahrnehmen. Der Großteil der Straftäter, aber auch der Menschen, die keine Straftaten begehen, verantwortet sich, wenn etwas schiefläuft oder wenn es eine schwere Tat begangen hat, damit, dass sie die Ursache für diese Handlungsweise nach außen verlagern. Wenn es Menschen schlecht geht, waren irgendwer schuld. Straftäter haben gar nichts gemacht, sondern der andere ist ins Messer gelaufen oder ich weiß nicht, welche skurrilen Verantwortungen ich schon gehört habe. Also das ist etwas, was zutiefst zum Menschen gehört. Aber es gehört auch zum Menschen, schrittweise wahrzunehmen, wie man selber die Welt wahrnimmt. Der Standpunkt des Beobachters prägt seine Perspektive. Und mein Wunsch ist immer ein bisschen bei jeder Begutachtung, durch meine Fragen vielleicht die bisherige Perspektive um einen Hundertstel Millimeter zu erweitern. Man könnte sagen, das ist auch schon gleich. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es muss irgendwo ein Anfang sein, weil erkenne dich selbst, Dalet von Milet, die Selbstreflexion ist für mich die wesentlichste und wahrscheinlich die einzige Freiheit, die wir im Leben haben.
Frau Dr. Rosmanit, ganz herzlichen Dank für dieses wieder spannende Gespräch und also es ist zumindest mir ein bisschen Perspektiven auch erweitert und ich glaube und hoffe auch unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank.
Gerne.